ARD. Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
Mai 1990 in Schwerin. Im Mecklenburgischen Staatstheater gab es ein Konzert, das eines der größten Klassikfestivals in Deutschland begründen sollte. Obwohl noch gewissermaßen zu DDR-Zeiten geboren, sind sie in Mecklenburg-Vorpommern zu Hause, die Festspiele, seit nunmehr 35 Jahren. In dieser Stunde sprechen wir mit zwei Musikerinnen und zwei Musikern, die dem Festival besonders eng verbunden sind. Herzlich willkommen, sagt Axel Seitz.
Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
Einer, der bereits auf 30 Jahre Festspiele zurückblickt, ist der Cellist Daniel Müller-Schott. Schön, dass Sie Zeit für uns haben.
Ich freue mich sehr. Hallo.
Ihre Beziehung mit den Festspielen, so ist nachzulesen im Programmheft von 1995, begann mit einem kleinen Missverständnis. Ja. Können Sie sich vorstellen, was ich meine?
Ja, da muss ich noch lachen, wenn ich daran denke. Also ich habe in Preberede in einem Gutshaus ein Konzert gespielt und da hatte mein Pianist abgesagt. Also ich weiß nicht, ob Sie darauf anspielen, aber das war schon ein ziemlich großer Unfall, weil ich eben dann plötzlich alleine da stand und das Konzert mit Klavier spielen musste. Und dann habe ich wie wild rumtelefoniert, um jemanden zu finden. Und dann hat ein Londoner Pianist netterweise zugesagt und es musste alles wahnsinnig schnell gehen. Und nach diesem Konzert kam dann Matthias von Hülsen damals zu mir und meinte, es wird ein neuer Preis ausgerufen und ich wäre also unter den Kandidaten. Und so ging das dann immer weiter und ich war dann tatsächlich der erste Preisträger der Festspiele.
Das war nicht das Missverständnis, das was ich meine. Denn ich habe im Programmheft gelesen, da steht Daniel Müller-Schott, Jahrgang 77. Die Verantwortlichen haben Sie damals jünger gemacht, als Sie eigentlich sind.
Tatsächlich, das wusste ich nicht.
Ja, das kann man danach lesen.
Aber es ist ja sehr sympathisch. Also gerne ein Jahr jünger, warum nicht?
Warum nicht? Ja, 22. Juli, Sie haben schon angesprochen, 1995, Gutshaus Preberede. Das war ein Sonnabend mit Bach und Brahms. Ein bisschen haben Sie schon verraten. Woran können Sie sich noch erinnern?
An das nette Publikum dort, weil das war wirklich so Hauskonzertatmosphäre und ich mag das immer sehr, wenn man so einen unmittelbaren Kontakt zum Publikum hat. Danach standen wir dann noch an so einem herrlichen Sonnenabend draußen und dann gab es ein großes Feuer und man hat sich da noch unterhalten und ausgetauscht über die Musik und über die Festspiele und über das Land. Und das war einfach ein wunderbarer Abend.
Daniel Müller-Schott, Sie wurden der erste Solistenpreisträger. Mhm. Sie waren 19. Wussten Sie eigentlich genau, was das bedeutet?
Das wusste ich damals noch nicht, aber ich habe mich natürlich unglaublich gefreut, weil das so eine Auszeichnung ist, die einfach viele Möglichkeiten gibt. Was dann daraus entsteht, dass ich dann wirklich so viele Konzerte spiele. Ich habe gerade so ein Ranking gesehen, da bin ich irgendwie mit über 100 Konzerten aufgelistet, was seitdem entstanden ist und wie viel ich auch Musik teilen durfte in der Zeit. Das war mir natürlich nicht bewusst.
Sie haben sich sehr gut vorbereitet auf dieses Gespräch. Ich wollte nicht drauf kommen. Die Festspiele haben zusammengezählt. Es folgten nach Preberede noch 102 Konzerte.
Ja, unglaublich.
Ich könnte mir vorstellen, da eines herauszuheben, fällt nicht ganz einfach. Mhm. Oder gibt es doch noch dieses eine besondere Konzert bei den Festspielen? In 30 Jahren?
Ja, das ist wirklich schwer. Also wenn Sie mich darauf ansprechen, kommen ganz viele Impulse im Gehirn von Erinnerungen, die natürlich besonders waren. Also wenn ich denke an das Konzert mit Anne-Sophie Mutter in Redefin, wo es dann wahnsinnig geschüttet hat. Also es hat irrsinnigen Wolkenbruch gegeben und es hat von der Decke geregnet und sie hat dann irgendwie mein Cello geputzt, während ich gespielt habe. Es gab viele Abenteuer und viele wunderbare Momente in meiner Residenz in dem Jahr 2008. Wo ich wirklich sehr, sehr viele Konzerte geplant habe und meine ganzen musikalischen Freunde eingeladen habe. Und da haben wir dann in Hasenwinkel ein Fußballturnier organisiert, das dann Philipp Lahm kommentiert hat, den ich auch schon länger kenne. Und das waren alles so Erinnerungsmomente, die einfach wunderbar sind und diese Verbindung einfach nochmal vertiefen mit den Festspielen.
Das heißt, Philipp Lahm war zufällig in Hasenwinkel? Oder wie kam es dazu, dass er dieses Hobbyspiel kommentierte?
Ich saß mit ihm in München und er hat das Fußballturnier von Hasenwinkel kommentiert und meinte eben, also es wäre ja viel Talent da, aber am Torjubel müssten wir noch arbeiten.
Alles wunderbar, ja. Und Sie haben sie schon erwähnt, Anne-Sophie Mutter kommt auch dieses Jahr wieder zu den Festspielen. Mhm. Ich glaube, es wird das dritte Mal sein. Mhm. Und Sie haben schon Ihre Residenz 2008 angesprochen. Mhm. Es kam dann auch noch 2019. Da wurden Sie künstlerischer Leiter des Festspielfrühlings auf Rügen. Mhm. Also wenn Mecklenburg-Vorpommern, wenn die Festspiele anrufen, dann stehen Sie, Daniel Müller-Schott, offenbar parat?
Ich freue mich über jeden Anruf. Also, das ist einfach wunderbar, dass wir so eine freundschaftliche Verbindung haben und zusammen planen können und wirklich auch Programme gestalten, die man vielleicht sonst im üblichen Konzertbetrieb eben nicht realisieren kann. Und diese Freiheit, dieses Vertrauen, diese Verbundenheit, das ist das, was ganz wunderbar ist für mich und was mir auch so eine musikalische Heimat gibt bei den Festspielen. Also Sie wissen ja, als Solist ist man immer allein unterwegs. Und ich reise natürlich quasi permanent um den Globus und da sind solche Heimatorte wie die Festspiele eben was ganz Besonderes.
Nun gibt es natürlich auch andere Festivals und woanders treten Sie auch auf und Sie sagen zu und Sie sagen natürlich mit Bewusstheit zu und haben sich überlegt, warum spiele ich dort und warum spiele ich vielleicht möglicherweise dort nicht. Gibt es dort trotzdem irgendetwas, was die Festspiele gegenüber anderen Festivals unterscheidet? Oder ist es dann so, wo man gerne wiederkommt, ist es immer schön?
Für mich liegt der Unterschied bei den Festspielen darin, dass es so familiär ist, dass die Teams, also ich habe ja jetzt wirklich verschiedene Intendanten in 35 Jahren kennengelernt und kennenlernen dürfen, also Matthias von Hülsen, Sebastian Nordmann, Markus Fein und jetzt Ursi Haselböck, das sind wunderbar prägende Persönlichkeiten gewesen, die aber immer einen Fokus auch darauf gelegt haben, dass diese Nähe zu den Mitarbeitenden von den Festspielen und den Künstlern einfach eine sehr persönliche Art bekommt und diese Art erhalten wird. Und das, finde ich, das spürt man einfach über die Jahrzehnte, dass sich das unterscheidet. Das hat nicht so einen Event-Charakter wie vielleicht bei anderen Festivals. Und das hat irgendwie eine sehr freundschaftliche Note. Und das ist, glaube ich, ganz besonders für alle Künstler, die dort sind. Und ich habe das auch immer sehr geliebt und geschätzt.
Wenn ich in den Konzertkalender für die Festspiele in diesem Sommer schaue, dann steht da viermal Daniel Müller-Schott, dreimal Ulrich Susen, einmal Ribnitz-Damgarten. Worauf freuen Sie sich bei diesen Konzerten dieses Jahr?
Also Ulrich Susen kenne ich natürlich gut. Ich habe den ganzen Umbau eigentlich auch erlebt, weil ich habe das noch als Ruine gesehen. Insofern ist Ulrich Susen für mich auch so ein verbindender Ort. Und ja, da weiß ich natürlich, was mich erwartet. Und da freue ich mich besonders mit dem Royal Philharmonic und meinem Freund Wassili Petrenko aufzutreten und das Dvorak-Konzert zu spielen. Das ist ein großes Vergnügen. Und dann die Kammermusik auch dort zu spielen und den anderen Ort, den Sie erwähnt haben, ist das Recital, das dann wiederholt wird von Präberede, über das wir gerade gesprochen haben.
Da steht am 29. August, 19 Uhr Ribnitz-Damgarten, St. Marienkirche.
Ja, da wird wahrscheinlich das Programm stattfinden, so quasi als Hommage für dieses allererste Konzert, das ich bei den Festspielen gespielt habe. Und ja, das neue Ort, den kenne ich noch nicht. Ich habe schon ganz viele Orte kennenlernen dürfen und ich freue mich drauf. Es ist immer wieder was Neues.
Wenn ich es richtig gelesen habe, musizieren Sie auf einem Cello von 1727.
Genau, das hat schon einige Jahre hinter sich, feiert jetzt schon 300. Geburtstag demnächst.
Ja, deswegen wollte ich fragen, wird das Instrument, wenn es denn 300 Jahre alt ist, wieder in Mecklenburg-Vorpommern erklingen?
Ja, auf jeden Fall. Nee, das wird dann auch gefeiert. Also wir nehmen jedes Jubiläum mit.
Wunderbar.
So, da freue ich mich auch.
Mit der eigenen Erfahrung von 30 Jahren Festspielen, was wünschen Sie, Daniel Müller-Schott, dem Festival für die kommenden Jahrzehnte?
Ich kann nur sagen, dass diese fantastische Verbindung zwischen Kunst, Musik, Kultur, dass diese Institution der Festspiele einfach so wunderbar erhalten bleibt und sich auch weiterentwickelt. Da wünsche ich dem Festspielteam natürlich alles, alles Liebe und Gute. Und ich denke, dass wir auch in 20 Jahren noch zurückschauen können und da fantastische Dinge erlebt haben und erleben werden. Also das wird wunderbar weitergehen und ich freue mich schon drauf, das mitzubegleiten.
Herzlichen Dank für das Gespräch, Daniel Müller-Schott. Ihnen alles Gute für die Konzertsaison 25.
Ja, große Freude. Vielen Dank.
Sie ist die diesjährige Preisträgerin des Festspielsommers. Herzlich willkommen, Anastasia Kubikina.
Vielen Dank für die Einladung.
Wenn ich sage, 19. Juli 2014, Bach in Feldberg und Fürstenhagen, was fällt Ihnen dazu ein?
Ein großer Moment, voll Aufregung und natürlich Neugier und Teil so ein großes Festival zu sein. Es ist zum ersten Mal für mich vor 10 Jahren und ich bin zum ersten Mal in Mecklenburg-Vorpommern bei der Festspiele und mache mein Debüt. Ich bin also vor kurzem nach Deutschland gekommen, bin sehr aufgeregt und viele Eindrücke.
Zwei Jahre später, 2016, folgte dann der Solistenpreis der Festspiele und das damit verbundene gewünschte Einverständnis. Sie, Anastasia Kobegina, werden nun des Öfteren in Mecklenburg-Vorpommern zu erleben sein. Oder wie haben Sie das so wahrgenommen, diesen Solistenpreis?
Schon, ja. Mir wurde gesagt, dass die Solistenpreise so wie Einladung, jetzt offiziell Teil der Familie, Festspielfamilie zu sein. Und ich habe mich natürlich so geehrt gefühlt, weil es gibt so viele Orte in dieser wunderbaren Teil Deutschlands und so viele süße Spielstädte, die ich noch nicht entdeckt habe bis jetzt. Und man entdeckt nicht nur die Orte, sondern auch neues Publikum. Man hat die Möglichkeit, neue Menschen zu erreichen. Und das finde ich so, so Besonderes, diese Botschaft an der Festspiele.
Ja, und gerade nun in diesem Jahr, 2025, 9 Jahre nach dem Solistenpreis, werden Sie nun mit Ihrem Cello den ganzen Festspielsommer hier in Mecklenburg-Vorpommern prägen. Je näher das Festival rückt, desto ruhiger werden Sie, nach dem Motto, es ist alles vorbereitet, lasst uns starten. Oder werden Sie doch immer aufgeregter?
Ich bin aufgeregt, ja, weil natürlich, man kann so gut alles planen, aber man weiß nie bis zum letzten Moment eigentlich, ja, bis zum letzten Applaus. Ich werde mit so vielen Künstlern zusammen auftreten, natürlich die ich schon kenne, aber die auch noch nicht kennen, zum Beispiel Johanna Sommer, eine Jazzpianistin. Das ist für mich ganz neue Zusammenarbeit, die von der Festspiele vorgeschlagen wurde. Und da wird es viel improvisiert. Da weiß ich wirklich noch nicht.
Anastasia Kobegina, wenn ich mir Ihre Konzertorte in diesem Frühjahr anschaue, dann finde ich da unter anderem London, Brüssel, Dublin, Cannes, Barcelona, Genf. Und nun kommt Mecklenburg-Vorpommern mit Orten wie Wittenburg, Miro, Penzlin, Altrese. Sie tauschen die Weltbühne gegen die Provinz ein.
Nein, ich tausche nicht. Ich freue mich auf die Begegnungen mit Menschen. Und Menschen, das ist das Kostbare an der Musik. Diese Momente, der Austausch, diese Momente, wo man sich zusammen was erlebt. Und das, was wir, ich glaube, brauchen in unserer Zeiten. Ja? Nicht digital sein, präsent, sondern in diesem Raum, in diesem Moment was gemeinsam zu erleben, was auch nicht widerstellbar ist. Es ist nur jetzt, in diesem Moment, möglich ist.
Sie geben rund 20 Konzerte zwischen Mitte Juni und Mitte September. Da sind Sie zu erleben. Wir können nicht alle Konzerte aufführen oder alle erwähnen jetzt in dieser Stunde. Aber gibt es vielleicht das eine oder auch zwei, die Ihnen besonders am Herzen liegen?
Ja, schwierig auszuwählen, natürlich. Es ist eine große Palette von Solowerken, wo ich eine Wanderung im Wald mache mit Publikum und dann Bach-Süiten spiele und andere Werke bis zum Schlusskonzert, ja, mit Elgar-Cello-Konzert. Das ist diese Palette und dann dazu natürlich Kollaboration mit Alexei Gerasimis Schlagwerke und Tanz, Rostock Dance Company oder zum Beispiel Martin Fröst, ein genialer Klarinettist, mit dem ich zusammen einen Abend gestalte. Das sind so, es ist eigentlich sehr schwierig zu wählen. Wie kann man unter alle schönen Desserts und Nachtisch einen Lieblings wählen? Ich kann nicht. Ich habe so einen süßen Zahn und ich mag eigentlich alle Süßigkeiten. So für mich alle Konzerte sind was Besonderes, ein Erlebnis, ja.
Ein Konzert möchte ich trotzdem noch erwähnen oder ansprechen. 18. Juli in Altrese. Sie spielen mit ihrer Halbschwester Olga und dann auch noch Werke ihres Vaters Wladimir Kubikin. Ich könnte mir vorstellen, so ein Familienkonzert, das ist dann doch noch vielleicht etwas Besonderes oder was sehr Persönliches.
Ja, absolut. Ja, es ist natürlich dann ein Stückchen noch persönlicher, wenn man mit Familie Musik macht auf die Bühne und Musik von unserem Vater mit Olga. Wir haben uns zum ersten Mal getroffen vor circa so 6 Jahren und wir kannten uns nicht davor. Und es ist für uns, jeder Moment auf die Bühne ist auch ein Schritt zueinander, ein bisschen kennenlernen, ja, und entdecken diese Beziehung von, also für mich ist auch was ganz Neues, eine ältere Schwester zu haben. Ich war immer Einzelkind und plötzlich bin ich nicht mehr und darf auch Musik mit meiner Schwester machen. Das ist, vielleicht kommt sogar unser Papa, dann wird es wirklich ein Familienkonzert.
Wir drücken die Daumen für den 18. Juli in Altrese. Eines Ihrer Hobbys ist das Fotografieren, auch in diesem Sommer hier in Mecklenburg-Vorpommern. Und wenn ja, was reizt Sie dann eventuell, was genau festzuhalten?
Ja, ich bin fasziniert von Menschen und seit kurzem auch so Street Photography, ja. Also Momente auf vielleicht so Schatten von einem Baum oder etwas in unterschiedliche Linien, Formen zu sehen. Und wenn man mit einer Kamera spazieren geht, schaut man der Welt einfach anders, ja. Und man sieht auch andere Sachen, man will andere Sachen sehen. Und das schätze ich an dieser Hobby. Und ja, hoffentlich nach dieser Sommer in Mecklenburg-Vorpommern habe ich ein schönes Fotobuch.
Es gibt zwei Fragen, die ich für diese Sendung allen Gesprächspartnern stelle. Was zeichnet für Sie, Anastasia Kobegina, die Festspiele aus? Was unterscheidet dieses Festival möglicherweise von anderen?
Für mich Festspiele ist Land, Mecklenburg-Vorpommern, diese Orte, einmalige Orte, die man erlebt, immer natürlich Publikum, die das Konzerterlebnis mitgestaltet. Aber was macht dieser Festival zu Unterschiede zu anderen, ist das Team von Festival. Es ist dieses Engagement von allen Mitgliedern des Teams, die wirklich von Brot schmieren für Künstler bis Stühle aufstellen und dann ziehen sie sich noch kurz festlich ein und dann empfangen das Publikum. Nach dem Konzert wird das alles eingepackt. Ja, es ist ein Marathon für Mitglieder des Festspiele und ich bewundere jede Mitgliederin dieses Teams, weil ja, es gibt keine Hierarchie. Alle machen alles und alle machen mit.
Und mit der eigenen Erfahrung von mittlerweile 10 Jahren Festspielen, was wünschen Sie dem Festival für die kommenden Jahrzehnte?
Noch mindestens so viele Jahre Erfolg und Publikum, die immer da ist, die Fans von dieser Festspiele sind.
Herzlichen Dank für das Gespräch, Anastasia Kobegina. Ihnen alles Gute und wir freuen uns auf einen Sommer 25 mit Ihnen in Mecklenburg-Vorpommern. Danke für das Gespräch.
Vielen Dank und bis bald.
Er ist in 35 Jahren Festspielen der Rekordhalter. Herzlich willkommen, Matthias Schorn.
Herzlich willkommen. Ja, bin ich Rekordhalter?
Jetzt kommen wir da drauf. Die Organisatoren der Festspiele haben nachgezählt. Der Klarinettist Matthias Schorn gab bislang 128 Konzerte hier in Mecklenburg-Vorpommern. Wie sehr überrascht Sie diese Zahl?
Ich hätte keine Ahnung gehabt, wenn mich jemand nach einer Zahl gefragt hat und schon gar nicht, dass ich sozusagen an Konzertanzahlen der Rekordhalter bin. Also bin ich überrascht, aber ja, schön, ist so passiert.
Nur zur Information, Daniel Hope gab 121 Konzerte und Daniel Müller-Schott 103. Also die drei Männer alle über die 100er Marke rüber und Sie ganz weit vorne.
Bei uns in Österreich, dann stehen wir zu dritt am Stockerl.
Am Stockerl, genau, wunderbar. Gibt es eigentlich unter diesen vielen Auftritten, wir kommen noch im Detail auf einige zurück, diesen einen, der wirklich unvergessen ist oder kann man das gar nicht mehr so festmachen?
Ist natürlich schwierig. Aber die Frage nach diesem einen besonderen Konzert wurde mir schon mehrmals gestellt. Und wenn ich sie beantworten muss, und das möchte ich jetzt versuchen, dann würde ich tatsächlich das Konzert mit den Wiener Philharmonikern und Lorraine Marcel nennen, weil das einfach so ein Ausnahmezustand damals war, dass mein Orchester, die Philharmoniker, da nach Mecklenburg kamen und Marcel, der kurze Zeit später dann leider gestorben ist und diese Atmosphäre in Redefin im Gestüt, also dieser ganze Tag, die hatten sogar einen Kronleuchter in die Pferdescheune reingehängt. Also es war irgendwie Ausnahmezustand. Das habe ich schon so ganz besonders stark in Erinnerung, dass das ja unwiederbringlich war, dieser Tag.
Hatten Sie eigentlich selber daran Anteil, dass Ihr Orchester in dem Jahr, wo Sie die Residenz hatten, nach Mecklenburg-Vorpommern kam und in Redefin auftrat, oder war das reiner Zufall?
Das war kein Zufall. Also als ich mit Matthias von Hösen damals begonnen habe, meine Residenz zu planen, war die Idee, mein Orchester mitzubringen, ein ganz zentraler. Und wir wussten beide nicht, ob es uns gelingen würde, aber wir haben es uns vorgenommen. Und wer Matthias von Hösen kennt und vielleicht verbindet uns unser Vorname auch diesbezüglich, dass wir sehr hartnäckig sein können und wenn wir uns was in den Kopf setzen, dann das auch mit ganz großer Kraft und Energie auch versuchen, in die Tat umzusetzen. Und so ist es uns tatsächlich gelungen, dass dann tatsächlich da eben die Wiener Philharmoniker und Lorraine Marcel einen Tourstopp in Mecklenburg-Vorpommern gemacht haben.
Unvergessen, September 2013. Matthias Schorn, was ist eigentlich aus dem Chagall-Trio Wien geworden. Neben einer Cellistin und einem Pianisten gab es sie, den Klarinettisten, bei den Festspielen, ganz am Anfang ihrer Zeit hier oben in Mecklenburg-Vorpommern.
Wir haben unser Studium miteinander verbracht und dann den Wunsch gehabt, gemeinsam Kammermusik zu spielen. Maria, die Cellistin, ist eine Kollegin bei den Wiener Symphonikern, im anderen großen Symphonieorchester hier in Wien. Das Trio in dem Sinne gibt's nicht mehr. Wir spielen in anderen Formationen immer wieder zusammen, auch mit Klaus Wagner, der in Linz lebt und dort an der Universität unterrichtet, an der Anton Bruckner Privatuniversität.
Das ist der Pianist.
Das ist der Pianist, genau. Wir sind in schönem Kontakt und spielen auch immer wieder mal miteinander, aber das Trio in dem Sinn war wohl einfach ein Studentenprojekt. Und für mich natürlich, und da bin ich den beiden zutiefst dankbar, war es der Türöffner zu den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern tatsächlich.
Sie traten damals auf in Großplasten im Schloss mit Werken unter anderem von Brahms und Beethoven. Das können wir wunderbar nachlesen in dem Programm von damals. Gibt es da noch besondere Erinnerungen an diesen ersten Auftritt?
Ja. Erstens der Name Großplasten, das werde ich nie vergessen, der hat sich irgendwie eingebrannt. Für mich sollte dieses Konzert in der Nachbetrachtung ja dann ein unheimlich wichtiger Moment werden, weil durch dieses Konzert mich die Festspiele kennengelernt haben und dann der damalige Intendant Sebastian Nordmann, nachdem er mich mit dem Deutschen Symphonieorchester Berlin, dessen Soloklarinettist ich damals war, bei einem Gastspiel in Redefin, da hat mich Sebastian Nordmann dann auch als Soloklarinettist im Orchester gehört, und der hat sich dann entschieden, mir diesen Solistenpreis zu verleihen. Und insofern habe ich an dieses Konzert in Großplasten einfach ja, ganz besondere Erinnerungen. Schon damals hatte ich das Gefühl, sehr familiär aufgenommen zu werden, sehr besonders betreut zu werden auf eine ganz einfache, und das meine ich im besten Sinn des Wortes, auf eine ganz einfache, aber sehr herzliche und sehr ganzheitliche Art und Weise. Also das war für uns ein Riesenabenteuer. Wir kannten Mecklenburg-Vorpommern gar nicht. Es hat sich an diesem Abend irgendwie ganz viel gefügt, von dem ich erst viel, viel später erfahren sollte, dass dieser Abend in Großplasten der Ursprung all dessen war.
2013, dann waren Sie, Matthias Schorn, Preisträger in Residence hier in Mecklenburg-Vorpommern bei den Festspielen, haben einen ganzen Sommer mit Ihrer Klarinette das Programm bestimmt. Um wie viel waren Sie eigentlich schlauer nachher als vor Beginn des Sommers 2013?
Ich würde es mit der einfachen Antwort beantworten, ich würde alles genau noch einmal so machen. Ich glaube einfach, es ist viel gelungen, und da hatten wir auch offensichtlich auch das nötige Glück, weil da waren Dinge dabei, die kann man so nicht planen.
Sie sind neben Ihrer Solokarriere seit mittlerweile mehr als 17 Jahren Soloklarinettist bei den Wiener Philharmonikern, die ja Neujahr das wohl berühmteste Konzert weltweit präsentieren. Die Welt schaut dann auch Ihnen zu, aber in Mecklenburg-Vorpommern könnte ich mir vorstellen, vielleicht noch etwas genauer, weil da sagt sich so mancher, da sitzt der Schorni, den kenne ich von den Festspielen. Nehmen Sie das überhaupt mit, wahr?
Ja, das finde ich so schön. Also zu mir hat mal jemand gesagt, ja, in Mecklenburg-Vorpommern, da kennt man dich ja auf jedem Bauernhof. So. Und das finde ich ein riesen Kompliment. Ich habe wirklich das Gefühl, dort, wo ich geboren bin, nämlich im Salzburger Land und in Mecklenburg, ich muss ja lachen, wenn ich es sage, aber dort, wo ich geboren bin, im Salzburger Land und in Mecklenburg-Vorpommern, ich glaube, da werde ich am meisten wahrgenommen oder wiedererkannt. Und das ist schon irgendwie lustig und schön und charmant. Ja, dass das so gekommen ist, das, ja, wie gesagt, vor 21 Jahren wusste ich nicht, wo Mecklenburg-Vorpommern liegt. Und dass ich jetzt da irgendwie ein bisschen zu Hause bin, ist schon eine schöne Sache.
Und Sie kommen natürlich auch in diesem Sommer zurück nach Mecklenburg-Vorpommern zu den Festspielen an zwei Wochenenden im Juni und im Juli, jeweils in Ulrichshusen. Worauf dürfen sich die Konzertbesucher dieses Jahr freuen?
Ja, wir werden natürlich einfach gemeinsam in Erinnerungen schwelgen. Also ich darf mit Daniel Müller-Schott und mit dem VRE-Quartett und mit einigen anderen, also mit Preisträgerkollegen, die mit denen ich seit Jahrzehnten, kann man ja eben jetzt schon sagen, dort verbunden bin und immer wieder Konzerte spiele. Wir dürfen das alles feiern, dass es das gibt und dass es das immer noch gibt und dass wir alle dran glauben, dass das so wichtig ist und dass wir uns immer noch in einer Scheune mitten in der Pampa in Ulrichshusen in diesem Herz der Festspiele treffen, um diesen Zauber gemeinsam zu erleben.
Es gibt zwei Fragen, die ich für diese Sendung allen Gesprächspartnern stelle. Die erste: Was zeichnet für Sie, Matthias Schorn, die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern aus? Was unterscheidet dieses Festival möglicherweise von anderen?
Für mich hat es ein Alleinstellungsmerkmal, weil ich mit keinem Festival, das betone ich immer wieder, auf der ganzen Welt so verbunden bin wie mit diesem. Das ist so passiert. Dieses Team ist für mich, ich habe es mehrmals schon betont, ich kann mich nur wiederholen, dieses für Team und wie miteinander umgegangen wird, wie für die Sache gearbeitet wird, nicht gearbeitet, sondern gelebt wird. Und das wird in einer demütigen und gleichzeitig professionellen, aufopfernden, manchmal wirklich aufopfernden Art und Weise versucht, hier diesen Nährboden dafür zu schaffen, so wie ich es nirgends anders erlebt habe.
Und mit der eigenen Erfahrung von 20 Jahren Festspielen, was wünschen Sie dem Festival für die kommenden Jahrzehnte?
Ich wünsche einfach, dass dieser Geist erhalten bleibt. Das ist in Zeiten wie diesen gar nicht selbstverständlich, aber gerade umso wichtiger, weil ich glaube, es ist eine Oase, es ist eine Nahversorgung in oft strukturschwachen Gegenden dort in Mecklenburg-Vorpommern, wo jetzt keine Großstadt um die Ecke liegt. Man kann sich, so wie man Eier, Honig, Fleisch vom Bauern sich kaufen kann, so kann man sich bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern Kunst, Kultur, Abhof, wenn man so möchte, abholen. Und das ist mindestens so wichtig und ein gleichwertiges Lebenselixier, wie eben Lebensmittel es sind. Und das wünsche ich Ihnen, dass Sie diese Aufgabe weiterhin so mit dieser Leidenschaft erfüllen können. Das wäre schön.
Herzlichen Dank für das Gespräch, Matthias Schorn. Ihnen alles Gute für die Zukunft.
Vielen Dank.
Sie war die erste Solistenpreisträgerin der Festspiele. Herzlich willkommen, Vivien Hagner.
Hallo aus Berlin.
1996 war das. Da wurden Sie mit dem Solistenpreis der Festspiele geehrt als erste Frau und als zweiter Künstler nach Daniel Müller-Schott, mit dem wir in dieser Sendung ja auch schon gesprochen haben. Im Programmheft von damals habe ich Konzerte mit Ihnen in Greifswald und Landau auf Rügen gefunden. Wie erinnern Sie sich an diese Zeit von damals?
Das war eine ganz aufregende, so eine Aufbruchsstimmungszeit in Mecklenburg-Vorpommern. Das Konzert auf Rügen, da sind wir ja damals noch mit Landkarte auf dem Beifahrersitz, haben wir uns da sozusagen damals durch die schöne Landschaft von Mecklenburg-Vorpommern auf die Suche nach diesen bisschen versteckt liegenden kleinen Gutshäusern oder kleinen Schlösschen sogar aufgemacht und wurden unglaublich nett empfangen. Und Greifswald, das war auch aus mehreren Gründen wirklich erinnerungswürdig für mich. Ich hatte einmal, weiß ich noch, direkt zwischen der Anspielprobe und dem Konzert, ich hatte damals Paganini-Violinkonzert gespielt und habe irgendwas noch geübt hinter der Bühne und plötzlich ist mein Bogen gerissen. Also mein Bogen war einfach kaputt und ich war eigentlich ziemlich untröstlich und habe irgendwie noch mit einem Ersatzbogen das Konzert gespielt. Und umso schöner war es eben nachher die Nachricht zu hören, dass die Festspiele mich für den Solistenpreis ausgewählt hatten. Wie schön, dass ich tatsächlich dann nach meinen ersten Konzerten dort jedes Jahr wieder zurück nach Mecklenburg-Vorpommern eingeladen worden bin.
Ja, und dann 2009 traten die Festspiele an Sie heran, beziehungsweise schon vorher, aber 2009 waren Sie dann Preisträgerin in Residence, verantwortlich für einen ganzen Festspielsommer als Schwerpunkt. 13 Konzerte waren es damals. Waren Sie nach diesem Sommer künstlerisch schlauer als vorher oder hat sich für Sie dadurch kaum etwas verändert, wenn man so viele Konzerte in relativ kurzer Zeit spielt?
Ja, ich habe das als ein großes Geschenk, eine Bereicherung und auch einfach quasi wie ein riesengroßes und langes Fest empfunden, was ich da über den Sommer 2009 hinweg mit dem ganzen Team, mit dem Publikum in Mecklenburg-Vorpommern feiern durfte.
96, 2009, Sie haben es auch gerade erwähnt, Sie sind jedes Jahr wiedergekommen oder fast jedes Jahr, nehmen wir mal an, es war jedes Jahr. Aber in diesen vielen Jahren, Jahrzehnten Festspielen, Vivien Hagner, gibt es da für Sie dieses eine Konzert, diese eine Begegnung möglicherweise, die unvergesslich geblieben ist?
Oh je, das ist jetzt wirklich ganz schwierig für mich, weil es erstens natürlich wirklich schon viele, viele unglaublich schöne Erfahrungen über die Jahre gewesen sind und es tatsächlich vielleicht gar nicht möglich ist für mich, ein einziges Konzert oder eine einzige Begegnung jetzt herausnehmen zu können. Ach, ich erinnere mich an so viele schöne Dinge. Es können auch manchmal wirklich Details gewesen sein. Zum Beispiel, also ich fange jetzt einfach mal an mit einem Konzert in Ulrichshusen an einem Tag, wo es wirklich geschüttet hat. Ich weiß noch, das Publikum konnte noch nicht mal den Eingang im Grunde erreichen, weil die Wassermassen so extrem waren, dann kam da noch die Feuerwehr und hat dann wirklich immer so 10 Leute auf einmal, also wirklich sehr, sehr wenig Leute, von A nach B gefahren, damit sie überhaupt in den Saal kommen konnten. Oder natürlich auch, erinnere ich mich an die Begegnung mit Armin Müller-Stahl zum Beispiel, den ich natürlich immer schon sehr verehre als Schauspieler, Künstler und auch Geiger und einfach als ja so eine Künstlerpersönlichkeit, der ich dort begegnen konnte.
Wunderbar. Ich habe im Magazin von 2009 nochmal nachgelesen, das Interview, das Sie da gegeben haben. Und da gab es die Frage, ob Sie Musik in Schubladen einteilen. Und da haben Sie gesagt, ja, in gute und in schlechte. Was ist für Sie nach wie vor gute Musik?
Ja, Musik hat ja die unglaublich tolle Eigenschaft, über sämtliche Sprach- und sonstige Barrieren oder Grenzen hinweg einen Menschen erreichen zu können. Und das ist ja auch im Grunde das große Geschenk für alle diejenigen, die Musik selbst machen dürfen. Und sobald das stattfindet, ist es für mich gute Musik. Und wenn mich etwas anspricht, ja, wenn es mich bewegt, dann ist es für mich gute Musik. Was ich zum Beispiel wirklich bemerkenswert finde, ist, dass wenn wir sowas wie ein Beethoven-Violinkonzert nehmen zum Beispiel, mit dem ich mich auch schon seit mehreren Jahrzehnten beschäftigen darf, es wird nicht langweilig. Und jedes Mal, wenn ich wieder die Partitur herausnehme und das Ganze studiere, wird es wieder etwas geben, was ich an dem Stück neu entdecke. So geht es mir mit einer Reihe von anderen Werken auch. Und das macht es für mich eben auch aus, dass es gute Musik ist, um zu Ihrer Frage zurückzukommen.
Vivian Hagner, gemeinsam mit dem Gründungsdirektor der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, Matthias von Hülsen, haben Sie in Niederschlesien ein Kammermusikfestival gegründet. Dieses Jahr gibt es im August und September die 11. Auflage der Krzyżowa-Musik. Und mit diesem Festival sind Sie auch bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern regelmäßig zu Gast, so auch am 11. September in diesem Jahr in Bad Doberan. Worauf dürfen sich die Konzertbesucher dieses Jahr freuen?
Wir kommen mit einem Klavierquartett, in einer Klavierquartettbesetzung und Sopran, Mezzosopran. Also es ist unser Composer in Residence Brett Dean dabei, der auch seine Bratsche mitbringt. Dann ist der junge Cellist Benjamin Krauthoff, der den Festspiel natürlich auch schon sehr verbunden ist. Pianist Adam Golka, polnisch-amerikanischer Pianist, der auch seit fast Beginn, seitdem es Krzyżowa Music gibt, dabei ist. Und die Sängerin Lotte Bettstein, Tochter von Brett Dean, eine unglaublich tolle Sängerin. Und wir werden ein Programm spielen mit Werken von Brahms, also Liedern und Klavierquartett, und einem neuen Werk von Brett Dean für Mezzosopran und Streichtrio und einem Werk einer polnischen Komponistin von Grażyna Bacewicz.
Wir sind gespannt. Es gibt zwei Fragen, die ich für diese Sendung allen Gesprächspartnern stelle. Was zeichnet für Sie, Vivian Hagner, die Festspiele aus? Was unterscheidet dieses Festival möglicherweise von anderen?
Für mich sind die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern einfach die ideale Mischung aus das Land Mecklenburg-Vorpommern kennenlernen, die unglaubliche Wärme der Menschen, die Begeisterung und auch das Interesse für die klassische Musik. Eine bunte Anzahl an auch immer wieder neu zu entdeckenden Spielstätten, die, wenn man das auch manchmal gar nicht sich vorher vielleicht hat vorstellen können, dann doch hervorragend geeignet sind für Konzerte im Sommer und gleichzeitig ein unglaublich fürsorgliches, wenn man so will, tolles Team, das dafür sorgt, dass es allen gut geht. Ja, es ist immer wieder eine Freude, zurückzukommen.
Und mit der eigenen Erfahrung von vielen Jahren Festspielen, was wünschen Sie dem Festival für die kommenden Jahrzehnte?
Ich habe schon am Anfang in den ersten Jahren wirklich diese, ja, eigentlich so eine bestimmte Aufbruchsstimmung wirklich bewundert. Also eine Stimmung, in der einerseits vielleicht noch nicht alles so etabliert ist, aber dadurch umso mehr ein Geist da ist. Wir werden das irgendwie alle zusammen hinkriegen und es wird an allen Ecken und Enden wirklich angepackt und die Stimmung war immer unglaublich toll. Ich wünsche einfach, dass mit all dem, wie die Festspiele gewachsen sind, das ist ja wirklich unglaublich und bewundernswert. Und also ich gratuliere den Festspielen wirklich sehr, was sie in diesen 35 Jahren da aufgebaut haben, dass sie das irgendwie schaffen, die Stimmung und auch diesen, wenn man so will, Spirit zu behalten und gleichzeitig auch die Größe, auf die es angewachsen ist, dass es trotzdem eben dabei bleibt, dass es ja so ein ganz spannendes, großes Festival bleibt.
Herzlichen Dank für das Gespräch, Vivian Hagner. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Zukunft. Dankeschön.
Vielen Dank.
35 Jahre Festspiele Mecklenburg-Vorpommern hier im Kunstkarten von NDR 1 Radio MV. Sie hörten eine Sendung von Axel Seitz.